Und dann wurde in Kansas vor ein paar Monaten alle Führerscheine von Transmenschen einfach storniert. Von einem Tag bis zum nächsten. Und Transmenschen sind aus der Militär rausgeschmissen worden. Und du kannst das nur herausfinden als Regierung, wenn die Leute irgendwo geschrieben haben, dass sie trans sind. Und wenn du solche Fakten unter deinem echten Namen postest, dann könnte das sein, dass das später ein Problem ist. Also diese Netzanonymität ist tatsächlich für viele marginalisierte Gruppen extrem, extrem wichtig.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und meiner heutigen Gästin, Rose Tremlett. Sie erklärt regelmäßig in der Zeit in ihrer Kolumne das Internet. Rose Tremlett erklärt das Internet und deswegen ist sie für mich eine Internet-Feuilletonistin. Sie schreibt Essays über Dinge, die dort in den digitalen Räumen passieren, damit wir und unsere Eltern vor allen Dingen auch sie verstehen. Und in den letzten Wochen und Monaten hat mich ein Gefühl begleitet, das ich heute mit ihr besprechen wollte. Nämlich, dass ich mich wahnsinnig unwohl im Internet fühle, dass alle so wütend sind, dass überall sich empört wird, dass sich aber auch nichts ändert. Man das Gefühl hat, wenn man im Internet ist, ey, die Revolution steht wirklich an der Tür, klopft schon. Es ist eigentlich schon Spalt offen, aber wenn man dann in die Wirklichkeit kommt, verändert sich nichts, wird tatsächlich alles eher polykrisischer. Also es werden immer mehr Krisen, die zusammenkommen. Und wir beide reden heute darüber, warum dieses Gefühl im Internet existiert, ob Instagram das neue Facebook ist, ob meine Generation, die Millennials, jetzt die Boomer sind, die dann so Instagram als ihre letzte Plattform haben, und warum das Internet trotz allem ein toller Ort einer Utopie ist und nicht einer Dystopie. Und, ich muss noch ein Und benutzen, ob wir möglicherweise kurz vor einer Revolution stehen und wir sind die Revolutionäre und Revolutionärinnen. All das habe ich in knackigen 46 Minuten mit Rose Tremlett besprochen und glaubt mir, liebe Leute, ihr werdet nach dieser Folge mit anderen Augen auf Bananen und Erdbeeren gucken. Was gibt es alles auf Patreon für unsere 3, 5 und 9 Euro Patreons? Diese Woche gibt es natürlich wieder Unterhaltung mit Martin. Er ordnet uns die Weltlage ein, nachdem Donald Trump ja nicht auf der Hochzeit seines Sohnes war, sondern eigentlich den Irakkrieg beenden wollte, geht der Irakkrieg weiter. Und warum das passiert, das bespreche ich unter anderem mit Martin. Außerdem werde ich, glaube ich, diese Woche mal so ein Solo-Format ausprobieren, in dem ich eine Weltnachricht einordne und mir ein bisschen Gedanken darüber zu mache, was es bedeutet und wie man darüber am Arbeitsplatz mit seinen Kolleginnen und Kollegen sprechen kann. Am Sonnabend erscheint das Video unserer Buchclub-Folge auf Patreon exklusiv. Zum Hören natürlich für alle exklusiv. Für alle exklusiv. Lassen wir einfach so, wie es ist. Und das sind die Extra-Inhalte, die ihr bekommt, wenn ihr uns unterstützt. Aber ihr unterstützt nicht nur uns, sondern ihr unterstützt auch unabhängigen Journalismus damit. Und ich bitte euch inbrünstig, macht das. In Zukunft werden wir noch mehr unabhängigen Journalismus benötigen. Deswegen an dieser Stelle schon mal danke an die, die uns unterstützen. Rose, schön, dass du da bist.
Freut mich sehr, wieder hier zu sein.
Meine erste Frage an dich ist, wann hast du das letzte Mal bei welcher Sache schwer ausgeatmet und das Telefon weggelegt und gedacht, ich kann das alles nicht mehr?
Ich muss gestehen, ich bin da mittlerweile so ich habe so eine dicke Haut entwickelt, dass das mich selten so stark betrifft. Ich glaube, die sind sehr häufig diese KI-generierte Katzenvideos mit den Katzen, die sich gegenseitig umbringen und halt vergewaltigen und so. Das regt mich häufig dazu, auf mein Handy zur Seite zu legen. Ja, genau. Aber ansonsten, also ich bin ja Internetkolumnistin. Ich habe ja immer diese Faszination, wenn ich irgendwas sehe, was mich anekelt oder wo ich denke, ey, das ist, das geht ja gar nicht. Dann habe ich eher Neugier herauszufinden, wo kommt das her, warum. Und warum ist das gerade auf meinem Feed oder warum wird das gerade diskutiert? Deshalb, also ich aber ich bin da die Ausnahme, glaube ich.
Ich glaube, aber das macht dich ja auch dann zu dieser Expertin, die du ja dann im Internet, ist geil, dass es einfach im 21. Jahrhundert immer noch Internet-Experten und Expertinnen gibt, aber es ist gut, du bist ein Wegweiser, man braucht dich.
Ja, also ich finde, wir brauchen eigentlich mehr Leute, die über das Internet schreiben und solche Themen sichtbar machen, weil das ist, also wenn wir halt Stunden pro Tag auf diesen Plattformen verbringen, ist es ja eigentlich verrückt, dass wir da nicht darüber reden, dass wir einfach sagen, ja, aber News, das ist halt eigentlich wichtiger und das ist nötig viel mehr Aufmerksamkeit.
Weil es gibt auf jeden Fall sehr viel Berichterstattung über das Fernsehen und es gucken aber relativ wenig Leute, naja, es gucken noch genug Leute Fernsehen, aber es sind weniger als früher, aber die gleiche Berichterstattung gibt es nicht fürs Internet oder viel weniger.
Ja, richtig. Fast jede Zeitung hat ein Ressort für irgendwie Filmkritik, Theater, Musik und so, aber es gibt ja keinen Kritiker, der sich das Internet anschaut.
Ey, dann bist du verrückt. Du wirst die erste deutsche Internet-Feuilletonistin.
Ey, das wäre so eine Ehre, das würde mich sehr freuen.
Vielleicht bist du es auch schon.
Maybe, können wir einfach jetzt
sagen. Wir legen das jetzt fest. Ich freue mich sehr, dich hier als Internet-Feuilletonistin zu haben und mit dir heute folgende Frage zu erörtern. Wow. Und zwar, was ist eigentlich mit dem Internet passiert? Wo sind die schönen Ecken und warum ist das eigentlich alles gerade so schwer auszuhalten, was man dort sieht und erlebt? Also, ich will mit dir über Instagram als allererstes sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als 2013, 14 Instagram gestartet, ich weiß nicht genau, wann es gestartet ist, war das noch früher. Ja. Also ich war auch in Deutschland, egal. 2008?
Oh, das weiß ich nicht so.
Irgendwie vor Ewigkeiten. Ja. War das so, man floh dorthin von Facebook, die erste Generation, weil da waren Fotos, das war's. Fotos waren da. Es war eine ganz friedliche, zarte Welt, die meines Erachtens nach bis kurz nach Corona auch so blieb. Also man hatte so, das war so ein Safe Space, Instagram. Das war so, Essen wurde dort geteilt. Man hat einfach so sich gut miteinander unterhalten in den Kommentaren und das gab wenig Hass, während Facebook immer radikaler wurde, immer mehr grob, immer mehr Wut auch herrschte. Wir haben damals gesagt, die Boomer sind schuld, wenn die da mit ihren Memes hingehen, irgendwie Liebe ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hat man so komische, eklige Bilder aus der Berliner Zeitung, also BZ West.
Lip, love, love,
ja, genau, gesehen. Meine ganz subjektive Annahme oder mein Gefühl ist, Instagram wird auch gerade zu sowas und wir sind diesmal die Boomer. Wie siehst du das?
Ja, das ist schwierig. Ich glaube, das ist ja sehr häufig oder wenn ich fast immer diese Effekt von Initiatification, ich weiß nicht, ob du dieses Wort kennst.
Erklär mal, weil viele Hörerinnen und Hörer werden es wahrscheinlich nicht kennen.
Das ist ein Begriff, der wurde von Cory Doctorow entworfen, ausgedacht und der ist halt ein Tech-Journalist und engagiert sich sehr viel mit digitaler Souveränität und Sicherheit und so. Genau, und der hat dieses Wort erfunden für das Prozess, wie eine App scheiße wird, sozusagen. Also es fängt ja immer total schön an, wie du sagst, bei Instagram, du postest deine Bilder, da entstehen so schöne Gespräche und so, teilen, liken, schön. Das ist die Phase, wo man Kunden gewinnt, User, wo man sagt, wir bieten euch irgendwas Tolles an und zwar gratis. Dann hast du ja einen riesen Userbase. Wenn du einen riesen Userbase hast, erreichst du Schritt 2 von Initiatification, wo dann die Plattformen sagen, cool, jetzt wollen wir halt ein paar Werbepartner dazu holen oder Geschäftspartner, damit wir daraus einen Profit machen können endlich. Und dann wird Werbung geschaltet oder genau, sponsored Inhalte und so Sachen. Und die werden ja auch teilweise nach vorne getrieben und priorisiert über User-Inhalte. Und da merkt man schon als User, ach okay, das gefällt mir eigentlich nicht so sehr, wie es früher war, ich weiß nicht, irgendwie ist der Vibe anders. Manchmal merkt man das nicht so, weil es so ein langsamer Vorgang ist. Und irgendwann erreichst du Schritt 3, wo dann die Plattformen sagen, super, jetzt machen wir sehr viel Geld durch die Werbepartner und so. Und wir haben jetzt Dynamiken geschafft durch den Feed und so, dass die Leute wirklich immer wieder kommen. Und vielleicht haben wir sogar eine Kommunikationsinfrastruktur geschaffen, wo die Leute auch nicht das Gefühl haben, dass sie gehen können. Und jetzt können wir wirklich Geld rausholen von den Geschäftspartnern und von den UserInnen. Und dann fangen sie an, die Sponsored-Sachen nochmal nach vorne zu knallen und diese Konkurrenz zwischen verschiedenen Werbepartnern in die Höhe zu treiben, damit die Werbepartner immer aggressiver werben müssen und immer mehr Geld dafür investieren müssten. Sie schalten dann immer krassere Engagement-Mechaniken ein und so, um das noch, es ist umstritten, ob Social Media wirklich süchtig macht oder nicht, aber so ein Suchtverhalten herzustellen, damit sie dann am Ende viel mehr davon profitieren. Und natürlich fangen sie an, riesige Daten, super viele User-Daten zu sammeln und sie auch zu verkaufen oder sie zu benutzen, um noch mehr Werbung zu schalten und so. Und dann ist die Plattform initiatified.
Und da sind wir gerade bei Instagram.
Ja, genau. Okay. Also wir haben auf Instagram, du kennst es wahrscheinlich schon, da sind halt richtig, richtig viele Ads. Also fast alle drei Posts sieht man halt eine Werbung. Sie haben auch absichtlich, um dieses Engagement zu erhöhen und wahrscheinlich, weil sie festgestellt haben, dass sie besser funktionieren, haben sie einfach Reels sehr hart gepusht. Also jetzt kommst du mit Instagram, also du kommst hier gar nicht weiter, wenn du nur Bilder postest. Die werden halt sehr, sehr wenig geklickt, gesehen, geteilt und auch vom Algorithmus gezeigt überhaupt. Das führt dann dazu, dass viele KünstlerInnen, FotografInnen, also diese ganzen kreativen Menschen, die vorher auf Instagram so ein riesen Standing hatten und viele Reichweite erreicht haben, jetzt das nicht mehr tun können, weil wie willst du denn aus deinen Fotos ein Video machen? Du musst ja irgendwie versuchen, keine Ahnung, wenn du eine Künstlerin bist, dann musst du halt ein Prozessvideo von einem Gemälde machen, wie du das Ding malst oder so. Und das ist viel, viel aufwendiger. Und dann verschwinden diese Menschen teilweise, weil sie keine Ressourcen, keine Zeit haben, sowas zu machen. Und dann, und so, meiner Meinung nach, haben wir einfach einen Punkt erreicht, wo die Inhalte auf Instagram einfach nicht mehr das sind, was wir erwartet haben. Also wir sehen unsere Freunde nicht, wir sehen coole KünstlerInnen und coole Bilder nicht mehr, sondern wir sehen einfach viele recycelte Inhalte von YouTube und TikTok, weil das einfach die Orte sind, wo diese Hochformat-Videos einfach sowieso hergestellt werden. Und ja, es ist kein gutes Erlebnis jetzt.
Für Boomer ist ja Facebook, sagen wir, sind wir jetzt mal grob, für die meisten Boomer ist Facebook so ihre letzte Plattform. Mm. So wie halt die letzte Plattform hat einen Sargdeckel oder so, würde ich jetzt einfach gemeinerweise mal sagen. Wir sind aber noch ein bisschen jünger. Wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin, nachdem wir bei Instagram festgestellt haben, das ist eigentlich kein Ort, an dem man sich mehr wohlfühlen kann? Was könnte unsere Alternative sein, wo springen wir hin? Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass es so eine Art Mikro-Diversifizierung gibt. Also manche gehen zu Substack oder man hat fünf Sachen gleichzeitig. Ich bin mittlerweile bei Strava angemeldet für meine Sportsachen. Ich bin bei Substack, weil ich denke, ich muss da sein. Das ist sozusagen als Journalist, dass man da sich aufhält, um da sein journalistisches Portfolio zu verbreiten. Aber habe das Gefühl, das ist extrem performativ. Also
kann sein,
also
ja.
Jeder Post von anderen JournalistInnen, die ich dort sehe, ist so, wie ich bei Substack sofort meine Audience erreicht habe mit diesen fünf Regeln des Schreibens. Und dann der nächste Post ist, warum ich mich hier so wohlfühle in dieser Wohlfühlwelt. Und das ist alles so, okay, aber das ist jetzt, will ich jetzt auch, das bringt mir auch noch nicht so viel. Über Discord und Telegram und WhatsApp-Gruppen. Also wir verteilen uns auf ganz viele kleine andere Plattformen. Aber das ist ja eigentlich nicht die Idee eines großen sozialen Netzwerks. Also was glaubst du, ist unsere Alternative? Wo können wir hingehen oder müssen wir wieder so diverser werden?
Ich glaube, es ist tatsächlich sehr gut, dass wir uns jetzt diversifizieren und verschiedene Plattformen für verschiedene Use Cases aussuchen. Also Facebook war damals so erfolgreich, weil es sehr, sehr, sehr viele Bedürfnisse gleichzeitig abgedeckt hat. Ne? Es war eine Kommunikationsplattform, wo du mit sehr vielen von deinen Kontakten in Kontakt bleiben konntest. Aber es war ja auch ein Instagram, wo du Inhalte posten konntest und irgendwie einfach so scrollen und voll viele Bilder, Videos und so konsumieren konntest. Du konntest da auch Events organisieren, Gruppen beitreten. Mhm. Also das war eigentlich damals eine super, super Sache. Ich vermisse das sehr tatsächlich, diese alte Welt von Facebook. Weil das war, glaube ich, meiner Meinung nach, die letzte erfolgreiche Plattform, die kein Broadcasting-Plattform war, wo es nur darum ging, in eine Richtung zu sprechen und ein Video zu machen oder so, sondern es ging um einen Austausch. Facebook wurde auch entschittified, jetzt sind viel weniger Menschen da. Und bis wir wieder eine Plattform haben, der so viele Nutzerbedürfnisse befriedigt, können wir halt nicht erwarten, dass diese ganzen Plattformen alles gut abdecken und auch wenn sie das versuchen, sie kopieren sich halt ständig gegenseitig. Es gibt ja wirklich keinen Grund, also jetzt kannst du in Spotify Direktnachrichten schicken, das ist einfach unnötig. Also die machen ja verschiedene Jobs und die sind dafür unterschiedlich gut geeignet. Ne? Deshalb würde ich auf jeden Fall empfehlen, so bleib gerne auf Strava, bleib gerne auf, also ich finde Substack cool. Ich glaube, da geht es halt viel mehr darum.
Vielleicht musst du mir ein paar Feeds
empfehlen. Ja, du musst einfach deine Feeds optimieren, damit das wirklich Sachen sind, die du inspirierend findest oder lustig oder so. Und ansonsten, was ich immer sehr zufriedenstellend finde, ist einfach die jungen Menschen zu folgen. Also wo sind sie? Wo erstellen sie spannende Inhalte? Oder wenn interessante Dialoge plötzlich entstehen. Wo ist das? Also gerade ist das TikTok zum Beispiel. Vielleicht bist du kein Fan.
Nee, ich bin jetzt, wir haben einmal hier gedreht, gerade vor kurzem, also über Coaches und haben sozusagen diese Dark Side of Coaching Business und diese furchtbaren Männer, die dann so Furchtbares tun. Und wir hatten da auch einen großen MeToo-Fall, den offensichtlich niemand gemerkt hat. Wir haben den auch ausgestrahlt. Also also richtig mutmaßliche Missbrauchsvorwürfe gegenüber einem Coach und Vergewaltigungs- und also wirklich die schlimmsten Vorwürfe mutmaßlich. Okay. Aber das ist irgendwie untergegangen in der Berichterstattung. Und wir waren dann so ein bisschen so, na gut, was sollen wir tun? Aber egal, was ich erzählen wollte, ist, wir standen dann hier in diesem Studio und haben so Aufnahmen gedreht, wie ich bei TikTok mir was angucke. Mhm. Und ich habe TikTok wirklich bewusst nicht installiert auf dem Handy. Und während des Drehens bin ich einfach so krass weggedriftet. Die Leute haben Tilo. Ich habe so swoosh. Und es hat mich noch mehr reingesaugt in diesen Algorithmus. Deswegen habe ich gesagt, das möchte ich alles nicht. Also deswegen, da bin ich schon raus. Aber die jungen Leute sind bei TikTok. Wir sind als mittelalte Leute bei Instagram. Die ganz Alten sind bei Facebook. Was mich aber an Instagram am meisten stört und verunsichert, ist aber diese Wut, die da plötzlich ist. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass diese Orte, an denen wir uns aufhalten, dass wir die so uns versauen auch? Also dass jetzt so viel, dass da so eine Aggression plötzlich war. Früher Instagram, freundlicher Platz, freundlicher Ort. Jetzt, du postest ein Reel, die Angst herrscht. Ich will dir ein Beispiel geben. Wir wollten letzte Woche hier ein Reel posten von mir, in dem ich sage, Interviews mit Menschen machen mich süchtig. Und dann sagte unser Social-Media-Experte, sagte Jelle, das können wir nicht posten. Und ich so, wieso nicht? So, du überhebst dich dann über suchtgefährdete Menschen oder Menschen, die von Sucht betroffen sind.
Okay, achso,
Und ich dann so, what? Ja, und er meinte, ist das Potenzial eines Shitstorms drin. Und ich dann so, krass. Und dann meinte ich so, okay, dann machen wir es eben nicht. Aber das meine ich, dass diese Welt auf Instagram so mit so viel Ängsten verbunden ist und mit so viel eben Wut auch, auf allen Seiten, von jedem ausgehend, also nicht von einer bestimmten spezifischen Gruppe ausgehend. Kannst du mir erklären, warum wir so werden und warum diese Plattform das so fördert?
Ach, ich weiß nicht, ob ich alleine diese Frage beantworten kann, vor allem, weil ich glaube, dass diese Wut...
Bitte.
Also, ich weiß nicht, ob man behaupten kann, dass diese Wut nur online passiert und nur als Online-Phänomen wahrzunehmen ist. Ich meine, ich fühle mich auch häufig sehr wütend heutzutage und das hat nichts mit dem Internet zu tun, sondern mit der Polykrise, in der wir uns befinden. Mhm. Also ich finde es nicht gut, in einer Welt zu leben, wo man ständig von Krieg und Missbrauch und gleichzeitig nicht weiß, ob die PolitikerInnen, die man wählen möchte, überhaupt dann irgendwas tun oder, ne, und das Klimawandel. Das sind halt Themen, die uns wütend machen oder halt auch Angst verursachen, die auch dann schnell zu Wut umgewandelt wird. Aber was online angeht, ich glaube, das hängt sehr, sehr stark mit Ragebaiting zusammen. Ich weiß nicht, ob du das Wort kennst.
Also ich kenne das Wort. Du musst immer davon ausgehen. Also wir nehmen meine Mutter, die diesen Podcast hört, nehmen wir als Beispiel. Der erklären wir kurz mal Ragebait.
Ragebait ist eigentlich ein Genre von Inhalt sozusagen. Also alle Inhalte, die versuchen, eine explosiv wütende Reaktion auszulösen in den NutzerInnen, weil das Video oder den Inhalt nach vorne pusht. Wenn die Leute wütend sind, dann schreiben sie einen Kommentar. Dann schreiben sie, ich finde das furchtbar, ich bin empört. Andere Leute antworten auf den Kommentar und sagen, ja, ich auch. Oder wie kannst du das sagen, ich finde es toll. Und wenn eine Kommentarspalte so lebendig ist, wo da so viel Austausch stattfindet, denkt der Algorithmus, das muss ein toller Inhalt sein. Mhm. Weil da sind die Leute gerade so engaged. Also, und dann wird es halt priorisiert vom Algorithmus. Es wird mehr Menschen gezeigt und das hat dann so einen Teufelskreis-Effekt, dass noch mehr Menschen schreiben, geht viral, dann sorgt es für Schlagzeilen und auf einmal hast du so ein großer Wutmoment, nur weil jemand versucht hat, die Leute zu provozieren und weil das belohnt wird von den Plattformen.
Aber die Menschen, die ich kenne, die Ragebait produzieren, sind alle sehr schlaue Menschen und ich frage mich, warum füttern wir das so? Also haben wir so viel Lust daran, das immer weiter voranzutreiben? Also ich will ein Beispiel geben. Ich glaube, die Ragebait-Queen in Deutschland ist Jule Lobo. Die auf der einen Seite sagt, ich kaufe mir Butter für 50 Euro oder einen Teller für 5.000. So, und dann weiß sie ganz genau, und ich gönne ihr diese Butter und auch diesen Teller, aber sie weiß, glaube ich, sehr genau, dass wenn sie das postet mit einem Baby auf dem Arm noch auf der linken Seite, kommt sofort Ragebait. Ja. Dann gibt es diese Typen, die nur rohes Fleisch essen wollen und dann irgendwie sagen, ich esse nur vergammeltes rohes Fleisch. Oder da gibt es einen, da bin ich immer wieder fasziniert, dass der so, ich habe aus meiner eigenen Kacke einen Komposthaufen gemacht. So, und dann, wo du so denkst, so, what, warum? Und dann der Ekel und so.
Ja.
Dieser Ragebait und der Angriff auch in diesen Kommentaren da. Und wir greifen uns alle ja gegenseitig an. Wir tun ja nichts, um die Zustände und Umstände zu verändern, sondern wir greifen uns einfach alle immer wieder gegenseitig an. Also warum schaffen wir das nicht, das zu überwinden? Und gibt es deiner Meinung nach eine soziale Plattform, die sagt, hier findet es nicht statt, hier überwinden wir dieses, wir greifen uns gegenseitig an?
Okay, also zu deiner ersten Frage würde ich auf jeden Fall sagen, ich finde, also wir sind so ein bisschen im Stich gelassen worden. Wir haben ja diese Social-Plattform bekommen und gerade bei jüngeren Menschen hat keiner uns trainiert, wie wir sie eigentlich benutzen oder wie wir sie interpretieren sollten, wie man das mit ein bisschen Awareness machen kann. Ne? Und ich meine, das ist ja so ein Reflex, du siehst irgendwas, was dich aufregt oder dich wütend macht und du hast sofort das Bedürfnis, irgendwas zu schreiben, aber man kann ja einfach ein bisschen mindful online unterwegs sein und sich einfach fragen, warum bin ich gerade so wütend? Und auch wenn ich wütend bin, also hilft es jemandem, wenn ich hier was schreibe? Ah, ich sehe, also gerade wenn ich einen Kommentarbereich sehe, wo viele Leute schreien, sehe ich sofort, ach so, das ist Ragebait. Ich bin da wieder reingefallen. Und da muss ich nicht kommentieren, sondern einfach weiter scrollen. Und ich glaube, das sind so ganz, ganz grundlegende Internet-Literacy-Basics, die wir vielleicht in der Schule lernen sollten heutzutage. Vielleicht sollten wir auch, also es gibt ja viele, viele Senioren online. Ne? Ja. Das sind auch Gespräche, die wir mit unseren Müttern und Vätern haben sollten. So, warum hast du mir das geschickt? Ich weiß, dass es dich wütend gemacht hat, aber du musst ja
Stichwort
denken.
Stichwort Timmy der Wahl.
Ja, genau. Timmy der Wahl zum Beispiel. So, das zu deiner ersten Frage. Und zur zweiten Frage. Es gibt natürlich Plattformen, die ein bisschen, ich sag mal, freundlicher sind. Substack ist, finde ich, ziemlich friedlich. Blue Sky, da ist wenig los, muss ich gestehen. Ja. Ich finde, es ist nicht so unterhaltsam, aber es ist auf jeden Fall auch, da sind halt Leute unterwegs, die ein bisschen respektvoller sind, eben weil die viele von den Rassisten und rechtsextremen Menschen von X nicht dahin gezogen sind. Ja. Aber was ich sehr empfehlen würde, wäre Reddit. Das ist eine super Plattform. Das ist so.
Ich mach hier grad so ein Herz, genau. Weil ich liebe auch Reddit.
Reddit ist so eine tolle Plattform. Die Gespräche sind immer, finde ich, einfach ausgeglichener. Auch wenn jemand Ragebait postet, dann hast du als erstes Menschen, die posten, das ist Ragebait, Leute, das ist so peinlich. Mhm. Und dann wird es so schnell wie möglich runtergevotet und niemand guckt sich das an. Außerdem hast du auf Reddit die Möglichkeit, dein Feed zu personalisieren. Du folgst ja nur die Subreddits, die dich interessieren. Und das ist anders als TikTok zum Beispiel, das ist dann immer deine Startseite, die Dinge, die du folgst. Nicht die Dinge, die Reddit für dich gesammelt hat. Was ja, das ist halt immer das, was uns aufregt, dieser Algorithmus, der uns einfach,
ich finde ganz
Sachen
lustig,
schickt.
Was ich nicht wusste, hat aber Reddit mir erklärt, die Zeit produziert regelmäßig einen Ragebait-Beitrag und zwar dieses, was ist auf meinem Konto, was verdiene ich?
Oh Gott, ja.
Und da steht immer bei Reddit in diesem Finanzenforum, so, neuer Ragebait von der Zeit. Also ich habe nur 250.000 Euro im Monat und 37 Eigentumswohnungen, ich komme aber trotzdem nicht zurecht.
Ja, genau. Das ist nicht als Ragebait gedacht, aber... Natürlich, wenn man versucht, Menschen mit interessanten Finanzplänen zu haben, zu finden, dann sind die häufig nicht so relatable. Ja.
Es gibt jetzt auf Instagram, auch auf TikTok, das weiß ich, etwas, das zum ersten Mal mir das Ablösen meiner Persönlichkeit der aktuellen jungen Generation vorgeführt hat. Also ich merke, wie ich mich immer weiter entferne. Früher hat man gesagt, das ist ja nur Beat-Butter-Musik, sowas höre ich nicht. Da gibt es jetzt die neue Variante, ist, ich könnte noch die Musik hören der jungen Generation, aber ich könnte bestimmte Inhalte nicht mehr gucken. Und zwar AI-Slop. Also, keine Ahnung, Erdbeeren und Bananen, die miteinander eine Affäre haben. Komisch, also so dieses Rot-Zeug.
Fruit Love Island, ja, genau. Brain-Rot.
Erklär mal kurz, was das ist, woher das kommt, warum das überhaupt da ist und warum das... Fangen wir mit der ersten Frage an. Was ist das? Was ist das für die, die es nicht wissen?
Was ist Slop?
Also genau, was sind das für Videos, warum sind die plötzlich da?
Also natürlich sind sie plötzlich da, weil wir plötzlich diese AI-Tools haben, die wir vor 3-4 Jahren nicht hatten. Und die werden einfach mit jedem Monat einfacher zu nutzen, besser und zugänglicher. AI-Slop. Slop ist sowas wie Matsch oder Brei oder so. Es ist einfach so irgendwas, was du halt gedankenlos konsumierst. Also du kannst es einfach inhalieren. Das hat ja keine Substanz, es muss ja nicht gekaut werden. Und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass das einfach KI-generierte Fotos oder Videos sind, die eigentlich gar keine, nichts bedeuten. Also keinen künstlerischen Wert haben, keinen informativen Wert. Häufig wird der Begriff auch benutzt, um KI-Inhalte zu beschreiben, die einfach offensichtlich KI-generiert sind, wenn man einfach ein bisschen Anti-AI unterwegs ist und einfach so eine Gegenhaltung hat zu allem, wo kein menschlicher Input drin war. Genau, und das Ding mit AI-Slop ist, dass es in vielen verschiedenen Richtungen geht. Und wir gruppieren das aber sehr häufig in so einen riesen Eimer sozusagen. Aber es gibt natürlich den Slop, den Donald Trump postet mit irgendwie, Donald Trump fliegt in einem Flugzeug über eine Demo und dumpt dann Fäkalien auf die Leute. Also das sind so, das ist, würde ich sagen, klassischer Slop. Also das hat nicht so viel, das hat nicht wirklich einen Mehrwert und ist einfach schnell gemacht und ja, ist halt nur so ein bisschen, es wurde einfach so hingeschmissen im Internet, um einfach Likes und Klicks zu generieren oder für ein bestimmtes Publikum irgendeine Reaktion auszulösen. Es gibt viel AI-Slop, der nur dafür da ist, eine gewisse Reaktion auszulösen, genau wie Ragebait. Es gibt auch einfach Engagement-Bait, das funktioniert ein bisschen wie Ragebait,
also
aber
furchtbar.
Das sind diese Videos, die hast du bestimmt auch tausendmal gesehen, die einfach komplett unerklärlich sind, wo du dich fragst, was passiert hier gerade? Ich kann einfach, also ich verstehe es nicht, aber ich kann nicht weggucken. Ja, wie zum Beispiel diese Katzenvideos, keine Ahnung, da ist so eine Katzenfrau und ein Katzenkind und sie machen einen Roadtrip und dann wird das Katzenkind irgendwie, fällt aus dem Auto raus und dann kotzt der einen Regenbogen und du denkst die ganze Zeit, was passiert hier? Und was passiert ist, du kannst nicht weggucken und deshalb guckst du das Video super lang und deshalb ist das Video halt, wird als sehr erfolgreich eingestuft, weil du so lange geguckt hast.
Es gibt diese Gloomstopper oder so ähnlich, es gibt so eine krasse AI-Animationspage, wo so wirklich also ich muss das gucken. Das ist so irre, was ich da sehe, weil das ist mein Gehirn, das ist wie so ein Albtraum, den du dir anguckst.
Ja.
Und ich bin auch fasziniert von der Promptfähigkeit der Person, weil das ist wirklich irre. Werde ich mal in die Shownotes packen, das kann ich jedem empfehlen als positives Beispiel für AI-Slop.
Ja, das funktioniert sehr gut. Wenn man so diese freudische Instinkte irgendwie anspricht durch diese Videos, funktionieren sie sehr gut. Und das lässt sich sehr gut mit KI machen, weil das wäre halt sehr anstrengend und schwierig, sowas mit echten SchauspielerInnen oder sowas zu machen. Aber wenn du einfach schnell so eine Animation hinballerst, Fruit Love Island oder sowas, ist ja halt.
Warum mögen die Leute das?
Ja.
Was ist deine Erklärung dafür? Magst du das?
Nein, auf keinen Fall.
Bist du zu alt dafür schon?
Nee, nicht deswegen, sondern ich bin zu feministisch dafür.
Okay.
Also das ist ja eine, diese Fruit, also wir sagen häufig Fruit Love Island, um diese ganzen Obst- und
Gemüse-Liebesvideos
zu beschreiben.
Obst- und Gemüse-Liebesvideos?
Ja, what is my life? Aber Fruit Love Island war so eine selbstständige Serie und das war wirklich so eine 1:1-Kopie von dieser Reality-Serie Love Island. Dazu gibt es halt diese ganzen Videos drumherum mit so einzelnen Geschichten von Obst. Pärchen und Gemüsepärchen, die sich betrügen und dies, das, jenes, Kinder kriegen, außerehelich und so. Und die Menge an frauenfeindlichen Botschaften in diesen Videos, es ist einfach wild, die sind so frauenfeindlich. Und das geht so ein bisschen runter, weil die so absurd sind. Und gerade Fruit Love Island, das ist ja sehr dramatisch, das ist wirklich wie so eine Reality-Serie. Genau, und ich habe ja auch gesehen, ich habe viele Hot Takes zu diesen Videos geguckt und selber auch einen geschrieben und viele Menschen haben dann kommentiert, ist es nicht so deep. Die scheinen einfach diese Botschaften nicht zu bemerken oder zu übersehen, aber ich kann sowas nicht übersehen.
Okay.
Ein letzter Punkt zu Slop, weil es gibt so eine zusätzliche Kategorie, die wir, glaube ich, ganz kurz ansprechen müssen und das war Brainrot, den du auch erwähnt hast. Und Brainrot ist nicht wirklich Engagement-Bait oder Rage-Bait oder sonst was, sondern es ist eher so ein, man könnte es fast als Kunstform bezeichnen, ein bisschen wie 6ix7ine, hast du wahrscheinlich mitbekommen.
Ja, das ist das hier und
6ix7ine, genau. Das ist wahrscheinlich das größte Meme 2025, war vor allem unter kleinen Kindern beliebt und das hat man als Brainrot bezeichnet. Also Brainrot im Sinne von, es führt dazu, dass dein Gehirn vergammelt. Also da ist ja, es ist so dumm, dass du auch dümmer wirst, wenn du es guckst. So die Theorie. Aber es ist tatsächlich sehr, ich finde es sehr interessant. Es ist sehr dadaistisch, es ist sehr Kontrakultur, also so ein bisschen, man versucht damit irgendwie Paradigmen irgendwie zu brechen oder einfach zu sagen, irgendwas komplett Unerwartetes zu machen. Und da ist häufig einfach sehr viel Liebe dahinter tatsächlich. Und das darf man nicht einfach so schnell abweisen.
Ein bisschen klingt so, dass ich wollte ja so rein, dieses das böse Internet, wo ist das gute Internet geblieben? Wenn man so einen positiven Blick auf die Dinge behält, dann ist auch der üble Ort ein guter Ort. Das klingt so bei dir. Wie behält man denn seinen positiven Blick aufs Internet? Also was ist deine Methode, damit du nicht so zynisch wirst?
Also wenn ich höre, dass du so viel Wut im Internet begegnest oder dass du das Gefühl hast, dass Instagram ultra schlecht geworden ist oder dass du keinen Bock auf TikTok hast, dann sagt mir das nur, dass du deine Feeds noch nicht richtig kuratiert hast, damit du kein, also es ist durchaus möglich, ein positives Erlebnis im Internet zu haben. Und was wir, glaube ich, immer vergessen, ist, dass das Großteil der Inhalte im Internet tatsächlich sehr cool und sehr positiv sind. Aber diese wütende, laute Menschen sind so laut, dass es sehr leicht ist, die anderen Dinge nicht zu sehen. Mhm. Aber wenn man ein Hobby hat oder ein klares Interesse, irgendwas, wofür das Herz brennt, dann ist es sehr easy, im Internet nur Sachen zu sehen, die einen inspirieren und einen gut tun. Also ich habe sehr viele Hobbys selber und ich gucke halt sehr viele Leute, die diese Hobbys machen.
Zum
und
Beispiel?
Ich kriege Silberschmiede, Häkeln, Nähen, Gärtnern, Glasperlen machen. Also ich bin einfach sehr zappelig. Ich muss ja immer irgendwas basteln, irgendwas machen. Und da gibt es halt so viele Leute, die coole Ideen im Internet posten oder einfach Tipps. So kann man halt dies, das, jenes, diesen Effekt herstellen oder so. Es gibt auch einfach, das ist der Ort. Das Internet ist der einzige Ort, wo neue kulturelle Bewegungen wirklich groß entstehen und die Möglichkeit haben, groß zu werden. Also ich will sie übersehen das auch, dass wenn man zum Beispiel sagt, ich mache jetzt kein Instagram mehr, kein TikTok und kein gar nichts, dann verpasst man so viele neue Gedanken, neue Ideen, auch neue, wenn man sich für Comedy interessiert. Denn neue Comedy findet auf TikTok statt. Das findet ja nicht in Quatsch Comedy Club statt, leider. Auch bin ein riesen Horror-Fan. Hm. Es gibt so viele coole Horror-Inhalte.
Haben wir das schon mal zusammen festgestellt? Weil ich ja auch ein riesen Horror-Fan bin. Haben wir das schon mal im Gespräch festgestellt?
Noch nicht, aber...
Ich bin wirklich, also warte, jetzt kann großartig sein, dass dieses Gespräch entgleitet. das heben wir uns auf für ein anderes.
Ich schicke dir gleich sehr viele Links, keine Sorge. Aber es ist einfach der Hammer, wie viel Independent-Horror gerade auf Social Media stattfindet. Und das liegt daran, dass das Social Media und das Internet mittlerweile der einzige Ort ist, wo du irgendwas ausprobieren kannst. Ne? Also neue Filme werden häufig nicht gemacht, weil die Studios sagen, das ist keine sichere Nummer. Wir finden das zu gefährlich, jetzt irgendwas Neues zu machen. Lass lieber Avengers 3000 machen oder so, genau. Und du kannst ja dann mit komplett neuen Ideen spielen. Also The Backrooms zum Beispiel, das ist im Internet entstanden. Sowas wie Marble Hornets oder... Es gibt sehr viele so YouTube-Serien, Petscop zum Beispiel, also kreative kleine Miniserien auf YouTube, die eigentlich Horrorfilme sind, aber erzählt auf komplett neue Art und Weise. Auf TikTok gibt es so Horror-Creator, die teilweise auch KI benutzen, aber sehr cool und kreativ und nicht so ausbeuterisch. Es gibt Aktivismus im Internet, wenn man sich wenn man irgendwas bewegen möchte. Es gibt ja auch ultra viele Ressourcen für junge Menschen, was das sexuelle Aufklärung angeht. Viele queere Teenager finden im Internet so viele nützliche Ressourcen und Hilfe beim Coming Out oder so. Das ist ja alles im Internet und ich wüsste nicht, wo man das sonst finden könnte. Und es ist alles auf TikTok und auf Instagram und man muss es nur suchen und den Algo trainieren, dass man das sehen möchte.
Und das halte ich für die große Schwierigkeit, weil ich das Gefühl habe, dass Instagram einem es nicht leicht macht zu sagen, wie man seinen eigenen Feed kuratiert. Das ist so eher so ein Produkt. Eigentlich ist es wie so ein Leberfleck. So, der dann irgendwie immer weiter, immer größer wird und man geht wieder, der nächste Sommer kommt und füttert diesen Leberfleck mit Sonnenstrahlen. Ja. Irgendwann ist er nicht mehr so hübsch, der Leberfleck. So ein bisschen ist Instagram
interessante Metapher. Ja, Instagram hat, glaube ich, einfach ihr Algo ein bisschen verbockt. Also ich finde es einfach schade, dass man so häufig nicht die Menschen sieht, die man folgt. Was dabei hilft, finde ich, ist nicht nur selber Sachen liken und so, sondern auch einfach deine Freunde und Freundinnen ein bisschen trainieren, dir nur die Dinge zu schicken, die du sehen möchtest. Ja. Das hat ja auch einen riesen Einfluss. Und zum Beispiel, wenn deine Mutter dir ständig irgendwie furchtbare Scam-Videos schickt oder so.
Meine Mutter hat glücklicherweise Hallo hier an. Die kann Internet erstaunlicherweise sehr gut benutzen. Okay. Sie ist erst kürzlich zu Instagram gekommen.
Ah, okay.
Und jetzt, meine Mutter hat, ich bin jetzt 45. Mhm. Ich kann mich nicht richtig erinnern, dass meine Mutter je irgendwas so gekocht hat für meinen Bruder und für mich, sondern mein Vater war immer der Koch bei uns zu Hause und plötzlich fängt meine Mutter an, so Instagram-Airfryer-Rezepte nachzumachen.
Wow.
Also so
okay.
Bei meiner Mutter.
Aber muss man sagen, die Airfryer-Community ist einfach sehr, sehr stark. Ne? Also
die hat meine Mutter in Besitz genommen. Meine Mutter ist jetzt eine Airfryerin. Genau. Nee, was wollen wir sagen?
Wie man Instagram kuratiert. ich weiß es nicht. Wenn du auf Instagram keinen Spaß, keinen Spaß hast, musst du natürlich nicht da sein. Aber du kannst natürlich auch einfach ein bisschen selbstbewusster einfach sagen, ich möchte gerade diesen Creator sehen und gucken, was er gerade getan hat oder so. Man muss ja nicht, man ist ja nicht dem Feed ja ausgesetzt sozusagen. Und wie gesagt, wenn das dir nicht gefällt, dann geh doch mal zu Reddit. Da hast du ja dein Feed und da siehst du wirklich nur das, was du ausgewählt hast. Und was ich bei Reddit auch extrem gut finde, du kannst ja einzelne Subreddits muten und dann siehst du nie wieder komische Anime-Zeichnungen mit großen Brüsten oder so.
Das war World Politics. War ganz lang. Ich bin bei Reddit seit 10 Jahren und dann gibt es so ein Subreddit World Politics, also der einfach weltpolitische Sachen macht. Ja. Und irgendwann kam dann nur noch so Anime-Bilder von Frauen mit sehr großen Brüsten. Und ich weiß, was ist hier passiert? Dann habe ich mitbekommen, es hat irgendjemand gekapert und seitdem wird einfach, und ich dachte, was stimmt hier nicht? Das ist auch ein bisschen unangenehm in der U-Bahn jetzt mit diesem Feed. Dann habe ich das Muten zum ersten Mal erlebt.
Tolles Feature.
Super Feature.
Ich würde immer dafür, ich glaube, jede Plattform braucht ein Mute-Feature, ja.
Du hast ja anfänglich gesagt, dass du als Internetfeuilletonistin ist es auch sehr wichtig, den jungen Leuten zu folgen und zu gucken, wo die hingehen. Und da ist es ja scheinbar auch gerade so, dass die ein iPod sich kaufen, Klapphandys haben, dass die analog fotografieren, Schallplatten haben. Also dass die sich vom Internet nicht in Gänze natürlich, aber auch zum Teil abwenden. Ist das ein echter Trend oder ist das eher so ein White Privilege People, nur reiche Großstädter Kinder können sich erlauben, dort nicht mehr zu sein und sich eben ein iPod für 500 Euro zu kaufen?
Ja, ich glaube, das sind immer, es gibt so kleine Bewegungen. Ich habe ja auch neulich über die Cyberdeck-Bewegung geschrieben. Da bauen sich Leute ihre eigenen Minicomputer in so schönen Schatullen, also irgendwie so eine Schmuckschatulle oder so eine alte Brotdose oder so. Sehr, sehr cool. Das sind aber natürlich so kleine Minderheiten, die das machen. Und ich glaube, wir haben eigentlich keine Statistiken dazu, wie viele Teenager wirklich das wirklich durchziehen und sich von Social Media trennen. Ich glaube, das wird immer mehr Thema. Und natürlich gibt es ja auch Länder, die versuchen, das zu erzwingen. Aber wir sind auch so, denken ja immer so in so diese kleinen Blase von Deutschland oder von Europa, ne? Also wenn man sich zum Beispiel Nigeria oder Thailand anschaut, da haben sie ganz andere Einstellungen. Sehr häufig im globalen Süden ist die Kultur eher so, dass AI-Inhalte total toll sind oder dass sie zumindest nicht stigmatisiert werden. Was natürlich auch dazu führt, dass die Leute einen komplett anderen Umgang haben, auch mit Fruitloft Island und so. Mhm. Die werden einfach mit einer anderen Perspektive geguckt. Ja, deshalb, ich weiß es nicht, aber ich bin nicht so optimistisch, dass wir jetzt so eine riesen Flut sehen von Teenager, die nur ein Clap-Handy in der Hosentasche haben. Ja.
Siehst du am Horizont eigentlich so ein neues Instagram entstehen? Also ich habe jetzt mal so eine Zahl, dass alle Menschen, die den Meta-Konzern nutzen, also von WhatsApp über Instagram bis Facebook, sind, ich glaube, 3,5 Milliarden Menschen nutzen das. Also es ist ja eine eigentlich unverrückbare Marktmacht. Gibt es da aber irgendwas am Horizont, wo du sagen würdest, nee, da zeichnet sich was ab, außer TikTok jetzt?
Also es gibt diese geplante Social-Media-Plattform für Europa. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nein.
Das soll W heißen, nur die Buchstabe. Ja. Scheinbar ist es eine Abkürzung für We.
Ja.
Was eigentlich so kurz ist, dass man behaupten könnte, man müsste es ja nicht noch kürzer machen, aber gut. Und ich frage mich auch, ob das
ist wahnsinnig witzig. Das ist wahnsinnig lustig. Ich kann mir richtig irgendeine EU-Kommission vorstellen. So, jetzt lasst uns mal We heißt unsere Plattform. Lasst uns die abkürzen mit W.
Ja, genau. Und es gibt ja schon X. Und deshalb kann man das, also wenn man nur einen Buchstaben nimmt, voll toll, das ist so ein Pendant. Ja, außerdem, ich frage mich, ob die sich die Frage gestellt haben, ob W wirklich catchy ist im Englischen als App-Namen. Aber egal, vielleicht ist es auch nur ein Working Title. Aber ich glaube, das soll in den nächsten paar Monaten rauskommen. Es gibt eine Warteliste dafür, wo ich auch draufstehe. Das soll so eine faire, europäisch zentrierte Plattform sein. Das soll halt eine Social-Plattform sein. Es wird wahrscheinlich sehr ähnlich zu X oder zu Instagram sein, aber mit europäischen Datencenter und Datenschutz und so. Mal gucken. Also ich finde, wenn du eine neue Plattform gründest, dann darf die Hemmschwelle, es darf eigentlich keine Hemmschwelle geben. Also die Leute müssen einfach sofort reinstarten können und sofort checken, dass das ein cooler Ort ist und wo man Unterhaltung findet oder sich informieren kann und so. Und bei W oder W ist der Plan, dass man sich mit einem Ausweis registrieren muss.
Also
man muss beweisen, dass man der Mensch ist, den man behauptet, den man ist. Und ich glaube, für viele Menschen wird das dann einfach...
Auf jeden Fall.
Die Hürde ist dann schon zu groß. Und wenn dann eine Mehrheit nicht unterwegs sind, dann wird es sich nicht etablieren. Mhm. Punkt. Zu deiner Meinung, dass das gut ist, das wäre, glaube ich, eine andere große Frage, die wir vielleicht hier besprechen sollten. Genau.
Also, ich finde das auf bestimmten Plattformen, finde ich das total sinnvoll. Mhm. So angefangen zum Beispiel von Pornografie-Plattformen bis hin zu eben sozialen Netzwerken, weil ich persönlich einfach mich kotzt dieses anonyme Rummotzen so an. Ich finde es irgendwie so, wenn du motzen willst, dann machst du doch wenigstens mit deinem richtigen Namen.
So. Das heißt, du schreibst einfach einen motzigen Kommentar und dann musst du deinen Ausweis zeigen?
Ja, oder? Also ich möchte das nochmal als Beispiel nennen. Bei Reddit heiße ich Thilo Mischke, weil ich habe gesagt, so, nee, ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen. Ich möchte, dass wenn ich was poste, das unter meinem Namen mache. Mhm. So, ich finde, wir sollten mit klaren Namen...
Konsequent.
Also, ja, also wer mich suchen will, u/Thilo Mischke, das bin ich. Da könnt ihr auch alles gucken, was ich je bei Reddit mal gefragt habe. Man findet es dort.
Das ist super. Darf ich dich aber ganz kurz daran erinnern, Thilo, dass du ein weißer Mann bist?
Nicht bei allen Plattformen. Sozusagen, man muss das Recht haben, sich sozusagen zu sagen, so, ich weiß, als weißer Mann, wenn ich jetzt eine hilfesuchende Person bin,
genau,
dann wird es schwieriger.
Also, und natürlich kann man sagen, ja, das wird bei uns nicht passieren, aber man kann es echt nicht garantieren. Ne? Und eigentlich dachte man in den USA, dass man eigentlich sicher war und Meinungsfreiheit hatte. Und dann wurde in Kansas vor ein paar Monaten alle Führerscheine von Transmenschen einfach storniert. Von einem Tag bis zum nächsten. Und Transmenschen sind aus der Militär rausgeschmissen worden. Und du kannst das nur herausfinden als Regierung, wenn die Leute irgendwo geschrieben haben, dass sie trans sind. Und wenn du solche Fakten unter deinem echten Namen postest, dann könnte das sein, dass das später ein Problem ist. Also diese Netzanonymität ist tatsächlich für viele marginalisierte Gruppen extrem, extrem wichtig.
Und
viele Probleme damit, wenn wir dann anfangen, das Online-Wesen von Menschen mit ihrem staatlichen...
Das stimmt hier total zu. Ja. Also ich will auf gar keinen Fall einen Führerscheinpflicht, Passpflicht fürs Internet, das auf gar keinen Fall. Aber bestimmte Plattformen, finde ich, können schon durchaus, also nicht alle, auch nicht alle sozialen Netzwerke. Du sollst, also wenn du bemotzt werden möchtest, anonym, dann kann das durchaus bleiben. Aber ich fände zum Beispiel als Argument, dieses soziale Netzwerk bietet dir eine motzfreiere Erfahrung, weil dort eben unter Klarnamen geschrieben wird und du kannst es optional abonnieren, dann würde ich das total gut finden. Das ist so ein bisschen so, wie iPhone und Apple ja auch damit wirbt, diese Telefone sind teurer, aber dafür sicherer. So, das ist so ein bisschen so diesen Deal, den du gibst mehr Geld aus oder du gibst da eben für dieses W deine Anonymität auf, bekommst dafür aber im Austausch vielleicht weniger Stress.
Vielleicht, aber vielleicht mehr Stress, wenn dann später deine Menschenrechte nicht mehr, also irgendwann in Frage gestellt werden.
Ich hoffe, dass die EU noch in ihre, wir hoffen.
Hoffe ich auch. Also, ja. Ich meine, wir sehen ja schon einen Aufstieg des Faschismus, aber hoffentlich verliert das irgendwann den Schwung. Also ja, ich verstehe total deine Meinung. Da muss man, also erstens Apple, wir haben jetzt gesehen, im UK haben sie so einen Deal gemacht mit der Regierung, dass du bei Apple jetzt, da musst du ja deinen Ausweis eingeben, sonst kannst du dein iPhone-Gerät nicht vollständig benutzen. Da werden halt sehr viele Sachen ausgegraut oder du darfst solche Webseiten nicht aufrufen und so weiter. Die Verschlüsselung deiner Nachrichten ist nicht garantiert und so. Also es ist de facto so, dass wir können uns nicht auf diese Firmen verlassen, unsere Daten zu behandeln und unseren Zugang, wenn wir unsere Identität beweisen müssen. Und also ich frage mich, also gleichzeitig, wir haben ja, es ist noch sehr, sehr nischig und ich bin mir nicht sicher, ob das in den kommenden Jahren sich etablieren wird, aber wir haben das Fediverse, ne? Also dieses Netzwerk von Social-Plattformen und Social-Systemen, die universale Protokolle benutzen, also zum Beispiel für Datenstrukturen, für die Speicherung von Videos, für einen Social-Media-Account, Nachrichten und so weiter, wie ein RSS-Feed damals. Und ich glaube, wir sollten uns eher die Frage stellen, warum klappt das eigentlich nicht bei den ganzen Plattformen, wo wir schon drauf sind? Also bevor ich überhaupt frage, ob ich das Recht habe, eine Website zu besuchen oder eine Plattform zu benutzen, sollte ich mich fragen, warum kann ich nicht einfach von dieser Plattform weggehen, wenn die Plattform aufhört, auf meine Bedürfnisse zu achten und meine Rechte nicht angepöbelt zu werden oder so nicht wahrzunehmen. Also das wäre toll, wenn ich zum Beispiel, wenn ich feststelle, Instagram ist so unspaßig geworden, so assi geworden. Ich möchte einfach meine Präsenz da mitnehmen. Das gehört mir, da habe ich meine Sachen gepostet, meine Kontakte und so. Das ist ja meine Online-Identität. Ich möchte das mitnehmen und woanders hingehen, wo der Vibe ein bisschen netter ist, wo die Moderationsregeln ein bisschen mehr zu meiner Philosophie passen. Das wäre, glaube ich, viel effektiver, wenn wir den Markt steuern wollen. Wir müssen ja mit unserer Kaufmacht sozusagen zeigen, was wir wollen.
Das ist interessant, weil du beschreibst eigentlich das Internet der frühen Stunde. Das Fediverse ist eigentlich das Internet, wie es mal war, dass du bewegst dich mit deinen Inhalten, mit deiner Person frei in diesem Internet und gehst an Orte und nimmst mit oder nimmst nicht mit, was du möchtest und kannst frei sein.
Wie toll wäre das?
Ich finde das total interessant, dass das Internet ein Raum geworden ist, an dem wir gesellschaftliche Utopien hineinfantasieren können mittlerweile. Also es fing an mit einer Utopie, ist jetzt aktuell auf dem Stand einer Dystopie und jetzt hoffen wir wieder, dass es eine Utopie wird.
Ja.
Schaffen wir das?
Uff, gute Frage. Also ich glaube, das kommt ja sehr darauf an, wie wir in den kommenden Jahren mit den Tech-Oligarchen klarkommen oder eben nicht, wie viel Macht wir denen verleihen oder wie viel Macht wir von denen wegnehmen. Ne? Also wir erlauben denen gerade einfach unfassbare Dinge und sagen einfach, ja, das ist, aber sie investieren so viel oder...
Dafür kann ich dann aber meinen alten Schulfreunden schreiben, als Dankeschön.
Weißt du, ja, toll. Ja. Das ist eine tolle Belohnung dafür, dass deine Daten jetzt überall verkauft werden und dass du quasi ununterbrochen beobachtet wirst und so. Ja, genau. Aber gleichzeitig, und ich finde das extrem ungerecht, wir haben das quasi zugelassen und zugeschaut, während diese Menschen eine unentbehrliche Kommunikationsinfrastruktur aufgestellt haben, ohne die wir jetzt nicht weiterkommen. Mhm. Ne? Also wenn du einen Podcast hast oder überhaupt Journalismus machst oder Kunst oder überhaupt einfach Freundschaftsgruppen pflegen möchtest, ist das extrem schwer, wenn du nicht diese Plattformen benutzt.
Ja.
Ich würde das dann also so wie ein Telekom oder eine Stromfirma oder sowas einstufen. Das ist ja Teil unserer Infrastruktur. Und das nicht zu regulieren, als wäre das ein Telekom oder Strom oder Gas oder irgendwie so, bin ich sehr fahrlässig.
Also sagst du eigentlich, das ist total spannend, also so, weil das Internet ein Raum wird, der eine Revolution braucht. Also weil die Regulation von solchen Unternehmen und von solchen Dingen, die wir in einer Gesellschaft absolut brauchen, wie Strom, Wasser, Wärme, Elektrizität, Wohnen, und das Internet jetzt dazu zu zählen, das kriegen wir ja eigentlich nur reguliert, wenn wir auf die Barrikaden gehen.
Genau, ja. Und wenn wir das, ich glaube, das funktioniert ja auch nur, wenn wir das zu schätzen wissen, wenn wir sagen, das ist uns wichtig, da ist ja, ich glaube, wir sind gerade alle in so einer Anti-Stimmung, was das Internet angeht. Wir sagen alle, das ist furchtbar, go out, touch grass.
Ja.
Aber wenn man bedenkt, wie viele Vorteile man hat vom Internet, was für ein unendlicher Mehrwert das hat, Wikipedia, Podcasts, die Kreativität, die Meinungsfreiheit, also ich kann mir eine Welt ohne nicht vorstellen und ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir das retten, genauso wie der Regenwald retten oder so. Aber zuerst muss es halt eine Mehrheit geben, die auch sagt, ich finde das wichtig und ich möchte das retten.
Vielen Dank für dieses tolle zweite Gespräch, was wir beide hatten. Ich bin auch wieder begeistert, mich mit dir zu unterhalten. Danke, dass du da warst.
War toll mit dir wieder. Danke dir.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.